Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Wir sprechen heute über einen wirklich sehr brutalen Fall. Mit mir im Studio sitzt meine Kollegin Hélène Meyerson und mein Name ist Sarah Umler. Wir sprechen über das Monster der Ardennen oder die Monster der Ardennen. Und bevor wir überhaupt starten, noch eine Triggerwarnung, weil dieser Fall ist wirklich unfassbar brutal und ist vor allen Dingen sehr verstörend. Ja, über was sprechen wir denn heute, Hélène?
Wir sprechen heute über den Fall von Michel Fourniret, ein Serienkiller aus den Ardennen.
Ein Serienmörder aus den Ardennen. Ich habe ja eben gesagt, er wird auch als Monster der Ardennen bezeichnet. Wer war Michel Fourniret? Hast du mehr Informationen zu ihm?
Der ist in Sedan, also in den Ardennen, 1942 geboren, in einer Arbeiterfamilie. Über seine Kindheit weiß man nicht viel. Der hat danach im Militärdienst in Algerien absolviert. Und als er zurückkam, hat er ein erstes Mal geheiratet. Aber kurz danach, 1967, ist er das erste Mal verurteilt worden, weil er Mädchen belästigt hatte. Und der hat aber nur eine Bewährungsstrafe damals bekommen. Trotzdem hat sich seine Frau von ihm scheiden lassen. Und ganz ähnlich hat sich das wiederholt. Also auch seine zweite Ehe wurde geschieden, als er wegen sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung zu 7 Jahre Haft verurteilt wurde, 2 davon auf Bewährung. Während dieser Haftzeit hat er auch seine zukünftige Frau und Komplizin Monique Olivier kennengelernt per Zeitungsanzeige. 1987 kam er frei aus der Haft. Die beiden haben geheiratet und sind in ein Dorf in der Nähe von Auxerre, südöstlich von Paris, gezogen. Und ab dann ging dann diese Mordserie los.
Okay, aber gehen wir nochmal auf diese Monique Olivier ein. Du hast gesagt, sie haben sich über eine Kontaktzeige kennengelernt. Weiß man da mehr dazu? Also haben die sich gegenseitig Briefe geschrieben? Hat sie ihn besucht im Gefängnis?
Ja, sie haben sich Briefe geschrieben und sie hat ihn ein paar Mal besucht. Aber das war auch kurz bevor er überhaupt frei kam. Dann war er raus und dann, wie gesagt, haben sie geheiratet und sind zusammengezogen. Und in den meisten Fällen hat sie ihn als Komplizin gedient. Und sie hat ihm dabei geholfen, die Opfer zu lockern und Vertrauen zu fassen, damit sie sie zusammen entführen.
Also kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, was waren das denn genau für Taten, die die beiden zusammen begangen haben?
Seinen ersten Mord hat Fourniret im Dezember 87 begangen. Das sind also erst 2 Monate, nachdem er aus dem Gefängnis überhaupt entlassen wurde. Er zusammen mit seiner Frau hat er eine 17-jährige Gymnasiastin entführt, die auf dem Rückweg der Schule war. Und ihre Leiche wurde erst 19 Jahre später in einem verlassenen Brunnen auf dem Land gefunden, nachdem Fourniret den Mord gestanden hatte und der Polizei erzählt, wo sich die Leiche befindet.
Also das war eine Tat, die direkt 2 Monate, nachdem er eigentlich entlassen wurde,
genau, also mehr oder weniger direkt, als er aus dem Gefängnis rauskam.
Also kann man sagen, dass die beiden schon vorher geplant haben, dass sie sowas begehen wollen?
Das weiß ich nicht. Also das ist halt schwer zu sagen, aber klar ist, dass diese kriminelle Energie war halt schon vorhanden, ne? Weil wenn sie so schnell nach der Haftentlassung eine Tat begehen. Ich meine, bei Fourniret hat man auch gesehen in der Vergangenheit, auch wenn er noch keine Frau getötet hatte, aber dass er schon mehrmals wegen sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung verurteilt wurde. Das heißt, eine gewisse Störung hat schon bei ihm, war von Anfang an vorhanden, sage ich mal.
Okay, das war also seine erste Tat, die hat er mit seiner Frau gemeinsam begangen, also eine 17-Jährige, die er umgebracht hat. Aber ja, er hat ja mehrere Mädchen umgebracht.
Ja, genau. Also danach ist das Paar in den Ardennen, also von Auxerre in den Ardennen bei Sedan gezogen. Das ist ungefähr so 2,5 Stunden von hier vom Saarland. Und hier haben sie auch zahlreiche Morden begangen. Und dann sind sie auch nach Belgien gezogen, wo sie dann 2003 in eine gescheiterte Entführung aufgeflogen sind. Aber in diesem ganzen Zeitraum hat Fourniret sehr viele Menschen umgebracht. Also 11 Morden hat er zugegeben. Und Ermittler gehen aber davon aus, dass noch weitere Morden und Taten auf sein Konto gehen, die er zwar nicht gestanden hat, aber die in dem Zeitraum passiert sind.
Okay, kannst du ein bisschen auf einzelne Taten eingehen? Wen hat er und auch seine Frau Monique Olivier denn auf dem Gewissen?
Also sie haben halt verschiedenen Frauen, vor allem jungen Frauen, umgebracht und das lief immer mit dem gleichen Trick. Die sind dann im Auto unterwegs gewesen, wie er selbst gesagt hat, so auf die Jagd gegangen und die sind da rumgefahren, wahllos und geguckt, ob sie jungen Frauen sehen. Dann haben sie ein potenzielles Opfer gesehen, haben sie angehalten und die Mädchen getäuscht, indem sie zum Beispiel nach dem Weg gefragt haben und gesagt, am besten sollen sie ins Auto einsteigen, um die zu lotsen. Oder auch bei Älteren, also was heißt Ältere, aber so Frauen so Anfang, Mitte 20, die sich vielleicht nicht so von diesem Trick ansprechen lassen, haben sie Notfallsituationen fingiert, zum Beispiel, dass die Frau krank ist und dringend zum Arzt fahren muss und die nicht wissen, wo der Arzt ist, um da an die Mädchen zu kommen.
Ich habe auch gelesen, dass die beiden auch einen gemeinsamen Sohn haben und die diesen auch eingesetzt haben als, in Anführungszeichen, Köder.
Ja, also das war, über einen Fall ist es zum Beispiel bekannt, als die Monique Olivier noch mit dem Sohn schwanger war, dass sie da im Auto saß und dass Michel Fourniret zum Beispiel ein Opfer damit gelockt hat, dass seiner schwangeren Frau geht's schlecht und sie muss da dringend ins Krankenhaus und sie kriegt jetzt das Kind und sie muss da in ein Auto einsteigen, um den zum Krankenhaus zu lotsen.
Und eigentlich war das wirklich nur, ja, vorgetäuscht, damit die eben diese Person, dieses Mädchen umbringen konnten und er sie vergewaltigen konnte.
Genau.
Okay, also wirklich abartige Taten. Also kannst du sagen, wann er zum ersten Mal getötet hat und wann er das letzte Mal getötet hat? Weiß man das?
Also das erste Mal war, wie gesagt, 1987. Und das letzte Mal, dass er zumindest versucht hat und dann aufgeflogen ist, das war 2003. Da hatte er auch mit seinem alten Trick ein Mädchen dann ins Auto gelockt und die hat versucht, sie hat geschrien, sie versucht sich zu wehren und dann hat er angehalten und dann hat er sie dann in den Kofferraum gepackt. Aber da konnte sie sich von ihren Fesseln befreien und als das Auto gestoppt hat, an einer Ampel, hat sie geschafft, sich aus dem Kofferraum zu befreien und ist dann von einer anderen Autofahrerin aufgenommen worden. Die sind dann zur Polizei und dann kam das ganz schnell zur Verhaftung.
Aber diese ganzen Taten, die sind ja nicht unentdeckt geblieben. Die waren schon ab und an von der Polizei in Verbindung gebracht worden, oder? Die er da begangen hat mit seiner Frau. Weißt du das?
Also es gab mehrere Taten, aber ganz lange wurde er halt wirklich unentdeckt. Das hat aber auch verschiedene Gründe. Also zum einen hatte er keinen festen, gleichbleibendes Muster, sage ich mal. Manchmal hat er die Frauen dann erdrosselt, manchmal hat er sie erschossen, manchmal hat er sie mit einem Messer erstochen. Der hat auch die Nähe von zur Grenze genutzt, zu Belgien, um abwechselnd auf beiden Seiten der Grenzen zu morden. Deswegen, das macht es der Polizei auch schwer, wirklich auf ihn zu kommen. Und ja, seine Frau, wie gesagt, hat dabei auch mitgeholfen. Insofern, das war schwierig, die so als Killerpaar zu fassen.
Okay, gehen wir mal auf seine Frau ein, auf diese Monique Olivier. Kannst du ein bisschen schildern, wer sie war, beziehungsweise sie lebt ja heute noch, wie sie überhaupt ist?
Also man weiß über sie auch nicht viel. Wie gesagt, sie hat ihn durch eine Anzeige in einer Zeitschrift kennengelernt. In den verschiedenen Prozessen, in denen Fourniret und sie selber sich verantworten mussten, wurde sie von den Zeugen als eher unscheinbar beschrieben. Die Nachbarn haben zum Beispiel berichtet, dass sie wohl die meiste Zeit zurückgezogen im Haus gelebt hat und kaum im öffentlichen Leben aufgetreten ist. Aber wer sich für diese Frau, dieser Fall mehr interessiert und mehr erfahren möchte, kann auf Netflix eine Miniserie schauen zu diesem Fall. Das heißt Der Fall Fourniret im Kopf von Monique Olivier. Es gibt 5 Folgen dazu.
Und da drin wird eben auch, ja, ihre Geschichte eigentlich da erzählt zu diesen Mordfällen. Du hast gesagt, er hatte jetzt nicht ein bestimmtes Muster, aber weiß man, weshalb er diese Taten begangen hat? Gibt es ein Motiv?
Also in einer der Verhandlungen hat er selber angegeben, dass er von Jungfrauen besessen war, seitdem er erfahren hatte, dass seine erste Frau keine Jungfrau mehr war, als er sie geheiratet hat. Also ging er immer wieder auf Jagd, wie er selber sagte, nach Jungfrauen.
Also er hat selbst es als Jagd bezeichnet und seine Opfer waren vor allen Dingen junge Mädchen.
Ja, genau. Also so jung, dass er dachte, das sind wahrscheinlich noch Jungfrauen.
Ich habe auch gelesen, es war auch eine 12-Jährige dabei, unter, ich glaube, wofür er nicht verurteilt wurde, ist eine 9-Jährige gewesen, die er wohl vergewaltigt und getötet haben soll. Du hast eben ganz kurz angeschnitten, wie das alles überhaupt aufgeflogen ist. Wie konnte die Polizei ihn denn überhaupt schnappen und auch die Monique Olivier?
Na gut, das ging dann also ab dem Moment, wo diese gescheiterte Entführung stattgefunden hat, dann ging das ganz schnell, weil das Mädchen wurde von einer Autofahrerin aufgenommen und hat das erzählt. Also ein Auto, was direkt hinter Fournier's Auto war, dann die Frau hat sich Kennzeichen notiert und dann ging das ganz schnell.
Okay, und dann haben sie also den Fournier verhaftet, eben auf Verdacht, weil er eben jemanden entführt haben soll. Aber da war eben noch nicht klar, dass diese Morde, dass er die Morde auch und so viele Vergewaltigungen ausgeübt hat. Wie kam denn die Polizei überhaupt darauf, dass er ja auch für Vergewaltigungen und Morde in ganz Belgien und Frankreich verantwortlich ist?
Ja, zuerst haben sie natürlich gesucht nach ähnlichen Mustern, diese Entführungen. Und dann hat man einige Fälle gefunden, die Ähnlichkeiten haben. Und er hat auch relativ schnell gestanden, die Morde. Zwar vielleicht nicht alles, was er wirklich getan hat, aber insgesamt hat er 11 Morde gestanden. Für 7 davon wurde er schon 2008 zur lebenslangen Haft verurteilt. Also der hat relativ umfangreich ausgesagt, aber trotzdem in dieser Aussagen klafft eine Lücke von 10 Jahren, welche die Ermittler bis heute annehmen lässt, dass es weitere ungeklärte Morde gibt, die ihm zurechnet werden können. Aber weitere Geständnisse werden sie erstmal nicht mehr bekommen, weil der ist im Mai 2021 gestorben.
Okay, aber 10 Jahre Lücke, das heißt, also es ist sehr...
Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass es weitere Taten, ne, von ihm gibt.
Okay, und man eben sie bisher noch nicht ihm zuordnen konnte.
Genau,
ne?
Aber seine Frau lebt noch, also wer weiß.
Okay.
Vielleicht wird sie irgendwann was dazu zur Aufklärung beitragen.
Ja, sie soll ja ohnehin relativ viel ausgesagt haben, auch also ihn stark belastet haben. Was ist denn mit seiner Frau passiert, seiner Helferin? Wurde sie denn auch verurteilt?
Ja, sie wurde auch verurteilt. Die ist immer noch im Gefängnis. Sie wurde im gleichen Jahr wie er, also 2008, in mehreren Fällen als Komplizin zu lebenslänglich verurteilt, ohne Möglichkeit der frühzeitigen Entlassung in den ersten 30 Jahren. Und also wenn man die Urhaft mit einrechnet, dann dürfte sie frühestens 2035 raus und dann wären sie schon 87.
Okay, das heißt, wahrscheinlich wird sie nicht mehr rauskommen.
Nee.
Welche Tat so ein bisschen raussticht, die ich gefunden hatte bei der Vorbereitung zu dem Fall, ist ein Mord von März 1988. Und so nochmal zum Hintergrund, einige Leichen von den Opfern dieser Monster der Ardennen wurden gefunden auf einem Grundstück nahe eines Schlosses, das ihm, dem Fournier, gehört hat. Da fragt man sich natürlich, wie er überhaupt an so ein Schloss kommt. Das kostet ja gut Geld. Aber da hat eben diese Tat, dieser Mord von März 1988 was mit zu tun. Kannst du darauf ein bisschen näher eingehen?
Ja, das ist tatsächlich in diesem Fall, hat er aus Habgier getötet. Anders als bei seinen üblichen Opfern hat er die Frau auch nicht vergewaltigt. Das Opfer in dem Fall hieß Farida Amish und die ist die Lebensgefährtin eines Bankräubers, der zusammen mit Fournier im Gefängnis war. Die beiden Männer hatten sich angefreundet und da Fournier früher freikam, hat ihm sein neuer Freund darum gebeten, der Lebensgefährtin dabei zu helfen, eine Beute, einen Schatz aus einem Versteck im Wald zu holen. Nur dass Fournier das natürlich gemacht hat, aber anschließend die Frau getötet hat, um die Beute nicht teilen zu müssen. Und von dem Geld hat er sich dann dieses Schlösschen gekauft. Das hat er aber dann wieder schnell verkauft, als der Bankräuber aus dem Gefängnis rausgekommen ist und ihn verdächtigt hat, für den Tod seiner Freundin verantwortlich zu sein. Und das ist der Zeitpunkt, das ist nach dieser Geschichte, dass Fournier und seine Frau sich endgültig nach Belgien abgesetzt haben.
Okay, und davor die Morde und eben die Leichen dieser Frauen, die hat er eben auch unter anderem in diesem Gebiet um dieses Schloss vertragen.
Ja, das war natürlich für ihn praktisch, sage ich mal so. Dieses Schloss lag da eher isoliert am Waldrand und da kann man einfacher nachts irgendwelche Leichen vergraben.
Welche Bedeutung hat denn dieser Fall für Frankreich und auch Belgien? Gibt es einen vergleichbaren Fall oder steht der sehr isoliert da, so einzigartig aufgrund seiner Brutalität vielleicht?
Also der ist schon einzigartig in der Anzahl der Opfer, würde ich sagen. Aber der ist auch passiert zu einer Zeit, wo es auch viele, auch Belgien vor allem war auch bekannt wegen diesem Fall Dutroux mit diesen Pädophilen und so. Also das war eine Zeit, wo so Entführung von Mädchen und so, das war schon ein krasses Thema auf beider Seiten der Grenzen, würde ich sagen.
Kannst du auf den Fall eingehen, auf den
Dutroux?
Mhm.
Also das ist ein belgischer Pädophil, der auch mit dem Wissen seiner Frau Mädchen in seinen Keller gefangen gehalten hat und sie vergewaltigt. Und dann wurde er von der Polizei geschnappt und die sind dann, weil sie kein Essen mehr gekriegt haben und so, sind da gestorben in diesem Keller von dem.
Oh, okay.
Und das war so wie, also man hat am Anfang gedacht, das wäre so ein Ring oder so. Und ich glaube, im Endeffekt war es nur er, aber...
Mithilfe auch wieder seiner
Frau. Ja, also zumindest in dem Fall war es nicht wirklich mit Hilfe, aber mit nicht genauer zusehen, sag ich mal.
Ja, okay. Sie hat weggeschaut und hat ihn machen lassen. Aber bei Monique Olivier...
Ja gut, bei der war das schon aktive Komplizin, ne? Weil die ist mitgefahren, die hat extra die Leute in Vertrauen gewogen und ins Auto gelockt.
Okay. Ein sehr brutaler Fall. Wir haben auch wieder ein Lesestück, liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie. Und zwar finden Sie den Link in unseren Shownotes und natürlich die Geschichte auf saarbrücker-zeitung.de und in unserer SZ-News-App. Ja, vielen Dank, Elin, für den spannenden, aber auch sehr verstörenden Fall. Tatort Saarland geht jetzt in die Sommerpause. Die nächste Folge kommt dann erst wieder in 6 Wochen. Ja, und bis dahin freuen wir uns natürlich regelmäßig über Feedback per E-Mail an tatortsaarland@sz-sb.de oder per Instagram und Facebook Direktnachricht. Alle weiteren Infos finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Und ja, bis dann. Tschüss.
Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.